Die Radio Wissen. Update.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese Debatte lebhaft würde, das war uns ja allen klar. Und deshalb ist es auch nicht schlimm, wenn hier die Emotionen ein bisschen hochkochen.
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz musste ein paar Mal für Ordnung sorgen heute im EU-Parlament. Denn die Abgeordneten haben über die Schuldenkrise in Griechenland diskutiert mit Ministerpräsident Alexis Tsipras. Griechenland und die Euro-Staaten hangeln sich von Gipfel zu Gipfel und schon wieder ist von einer allerletzten Frist die Rede. Das ist mein Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Es war eine Mischung aus Buhrufen und Beifall, mit denen Tsipras empfangen wurde. Gut 20 Minuten hat er im Parlament gesprochen.
Die Krise ist nicht nur ein griechisches Problem, sie ist ein europäisches Problem und braucht europäische Lösungen. Die Geschichte Europas ist eine voller Konflikte, die aber zum Kompromiss führen sollten.
Konkrete Vorschläge, zu welchen Reformen Griechenland bereit ist, hatte Tsipras nicht mitgebracht. Und viele Parlamentarier hat das geärgert. Die Stimmung war gereizt. Zum Beispiel bei Herbert Reul. Er ist Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament.
Auch in Griechenland, Herr Premierminister, der hört gar nicht zu, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Auch in Griechenland. Ja, excuse me. Ich dachte, Sie hätten Interesse, unsere Meinung zu hören.
Andere haben gefordert, weiter Ruhe zu bewahren und nach einer Lösung zu suchen. Reinhard Bütikofer von den Grünen hat beide Seiten dazu aufgerufen, aufeinander zuzugehen.
Mir ist in dieser Debatte zu viel davon die Rede gewesen, wozu wer aus welchen guten Gründen Nein gesagt hat. Wenn wir uns nicht einigen können, wozu wir gemeinsam Ja sagen wollen, gibt es keinen Weg nach vorne.
Für Bütikofer heißt das, Europa muss Ja sagen zu Schuldenerleichterungen und Griechenland Ja zu Reformen. Diese Reformen will Tsipras morgen liefern. Er hat offiziell einen neuen Hilfsantrag beim Euro-Rettungsschirm ESM gestellt. ESM, das ist das Programm, das zahlungsunfähigen Euro-Staaten mit Krediten helfen soll. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat heute nochmal betont, dass die Geldgeber die dazu nötigen Reformen morgen auf dem Tisch haben wollen, um spätestens Sonntag eine Entscheidung zu treffen.
Wenn wir uns nicht einigen, dann könnte das zur Pleite von Griechenland führen und zum Zusammenbruch des Bankensystems. Ich habe es bisher vermieden, von einer Deadline zu sprechen. Aber jetzt muss ich es klar und deutlich sagen, die Deadline endet diese Woche.
Noch sind die griechischen Banken nicht zusammengebrochen. Sie sind aber auch immer noch zu. Wie lange noch, ist nicht klar. Und immer noch bekommt jeder Grieche maximal 60 Euro pro Tag am Geldautomaten. Viele Griechen haben mit der Situation zu kämpfen, sagt diese Rentnerin.
Ich sehe die anderen jeden Tag, wie sie die Centstücke zählen und sagen, gib mir ein Kilo Fisch für einen Euro. Oder sie kaufen Brot für 60 Cent. Noch kann ich mir Brot für 2,20 Euro leisten. Luxus.
Auf den griechischen Inseln drohen wegen der geschlossenen Banken Versorgungsengpässe. Das haben mehrere Bürgermeister im griechischen Fernsehen gesagt. Denn Lieferungen auf die Inseln sind nur gegen Bargeld möglich und das wird immer knapper. Engpässe gibt es auch bei Medikamenten, berichtet dieser Apotheker.
Listen von nicht gelieferten Medikamenten. Medikamente gegen Bluthochdruck, Antibiotika, Krebsmedikamente, neurologische Arzneimittel und so weiter. 20 wurden nicht geliefert und das geschieht gerade in fast allen Apotheken.
Auch sonst wird das Leben in Griechenland von Tag zu Tag komplizierter. Seit heute akzeptieren über 30 Fluggesellschaften keine Kreditkarten mehr, die in Griechenland ausgestellt sind. Wer also fliegen will, muss das bar bezahlen. Der griechische Arbeitgeberverband sagt, dass die Wirtschaft mit geschlossenen Banken nicht mehr lange überleben kann.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Griechenlands Antrag auf weitere EU-Hilfen sorgt im Netz für große Diskussionen. User Wolfi schreibt bei tagesschau.de, was Herr Tsipras alles so verspricht. Reformen, Kampf gegen den Klientelismus, effizientere Steuereintreibung und so weiter. Wenn er das wirklich wollen würde, warum hat er das dann nicht schon lange gemacht oder zumindest damit angefangen? Diese Regierung hat jede Glaubwürdigkeit verloren. User M. Brunner meint, Tsipras ist ein wahrer Europäer, weil er die Vetternwirtschaft der EU-Bürokraten bricht. Er lässt sich nicht so einfach mit Geld kaufen und vertritt die Interessen seiner Bevölkerung. Und Volker26 meint, wie oft haben wir schon gehört, letzte Frist, allerletzte Frist, ohne Reform kein Geld. Wieder eine Sitzung aller Regierungschefs oder Finanzminister. Alleine was es kostet, die alle nach Brüssel zu karren. Wir werden sehen. Auch am Sonntag, den 12. Juli, werden wieder Reformen versprochen und garantiert wieder nicht umgesetzt. Aber er bekommt das Geld, das auf den Schuldenberg obendrauf kommt und niemals zurückgezahlt wird.
Was sonst noch wichtig war?
Nach dem Tsipras-Besuch hat die Debatte um das Freihandelsabkommen TTIP im Europaparlament verspätet angefangen. Grundsätzlich sind die Abgeordneten dafür, dass das umstrittene Abkommen mit den USA zustande kommt. Sie haben aber mehrere Änderungen verlangt. Die Abstimmung heute war zwar nur ein Stimmungsbild, trotzdem warnt unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist, müssen die Kritikpunkte ernst genommen werden. Denn das Parlament hat das letzte Wort und kann das fertig verhandelte Abkommen ablehnen.
Die TTIP-Verhandlungen gehen in die 10. Runde und wenn nicht schnell Bewegung in die festgefahrenen Gespräche kommt, stirbt TTIP einen langsamen Tod in Brüssel. Die Bedenken der Abgeordneten erscheinen in vielen Punkten so fundamental, dass mit Kompromissen kaum zu rechnen ist. Das EU-Parlament ist jedenfalls nicht restlos überzeugt, dass es den Amerikanern um echte Gemeinsamkeiten geht, eher darum, sich Vorteile zu sichern in Schlüsselindustrien der Zukunft, auf Kosten Europas.
Das Massaker von Srebrenica gilt als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Am Wochenende jährt es sich zum 20. Mal. Und an den Gedenkfeiern am Samstag will auch Serbiens Regierungschef Aleksandar Vučić teilnehmen. Er hat zwar von einer Geste der Aussöhnung gesprochen, aber nicht von Völkermord. So hat das Kriegsverbrechertribunal für Jugoslawien das Massaker von Srebrenica eingestuft. 1995 waren kurz vor dem Ende des Bosnienkriegs bosnisch-serbische Milizen in die damalige UNO-Schutzzone einmarschiert und hatten rund 8000 muslimische Männer und Jungen verschleppt und getötet. Die 70-jährige Kada Hotic hat damals ihren Mann verloren und erst 3 Jahre später erfahren, was mit ihm passiert ist, zumindest annähernd.
Damals gab es noch keine DNA-Tests, aber es gab Organisationen, die uns Frauen befragt haben, wie alt unsere Männer sind, wie groß und was sie anhatten, als wir sie zum letzten Mal gesehen haben. Mein Mann trug einen Trainingsanzug und in der Hosentasche seine Taschenuhr mit Springdeckel. Die haben sie mir gebracht. Sie hat einen Durchschuss und die Zeiger sind auf 16:30 stehen geblieben.
Der UNO-Sicherheitsrat wollte heute Nachmittag eine Resolution verabschieden, die das Massaker als Völkermord verurteilt. Die Vetomacht Russland hat den Resolutionstext aber nicht akzeptiert. Die Bundesregierung hat sich zwar auf eine Erbschaftssteuerreform geeinigt, wirklich zufrieden mit diesem Kompromiss ist aber niemand. Nötig ist das neue Gesetz, weil das jetzige verfassungswidrig ist, denn im Moment müssen Firmenerben so gut wie nie Erbschaftssteuer zahlen. In Zukunft soll sich das ändern, zumindest für Unternehmen ab einer bestimmten Größe. Deren Erben müssen nämlich nachweisen, dass sie die Steuer tatsächlich nicht zahlen können. Der SPD gehen die Ausnahmen für Unternehmen zu weit, der CSU nicht weit genug. Und die Opposition nennt den Gesetzentwurf eine Farce. Linken-Politiker Michael Schlecht sagt, dass auch mit dem neuen Gesetz rund 99% der deutschen Betriebe steuerfrei vererbt werden können.
Dieser ganze Gesetzentwurf ist ein skandalöser Kniefall der Union und auch der SPD vor den Superreichen. Und man muss sagen, die Große Koalition erweist sich mit diesem Gesetzentwurf wieder einmal als Schutzmacht der Reichen und Superreichen in unserem Lande.
Dass die Reform so durch Bundestag und Bundesrat kommt, ist eher unwahrscheinlich. Bis Mitte 2016 muss ein neues Gesetz stehen.
Was noch wichtig wird.
BRICS hat nicht nur eine wirtschaftliche Agenda, sondern ist zu einem entscheidenden Faktor in der Weltpolitik geworden, auch in der Weltwirtschaft.
Russlands Außenminister Sergej Lavrov spricht von den BRICS-Staaten, den Schwellenländern Brasilien, Indien, China, Südafrika und eben Russland. Der russische Präsident Wladimir Putin will den westlichen Staaten beweisen, dass es auch ohne sie geht und hat ab heute die BRICS-Staaten nach Ufa eingeladen. Das liegt 1300 Kilometer südwestlich von Moskau. Hauptthema des Treffens ist die BRICS-Entwicklungsbank. Sie soll vergleichbare Aufgaben bekommen wie die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds. So wollen die Länder Krisen bewältigen und sich gegenseitig Kredite bewilligen.
Und sonst in der Welt?
In China ist der Aktienmarkt regelrecht eingebrochen. Innerhalb weniger Wochen haben die Aktien im Schnitt mehr als 30% an Wert verloren. Nach dem Crash hat die Regierung jetzt unter anderem ein Konjunkturpaket angekündigt. Mit umgerechnet fast 37 Milliarden Euro will sie besonders anfällige Bereiche der Wirtschaft ankurbeln. Außerdem drückt sie beim Bau von Straßen und anderen Infrastrukturprojekten aufs Tempo. Um den Aktienmarkt wieder zu stabilisieren, hat die chinesische Notenbank angekündigt, mehr Kredite zu vergeben. Damit sollen die Unternehmen dann ihre eigenen Aktien kaufen. Der Crash auf dem Aktienmarkt hat vor allem damit zu tun, dass die Kurse vorher extrem stark gestiegen waren, viel stärker als die Wirtschaft gewachsen war. Experten hatten schon länger davor gewarnt, dass diese Blase irgendwann platzt. In Russland droht mehreren ausländischen Hilfsorganisationen ein Verbot. Das Oberhaus des Parlaments hat einen Antrag gestellt, dass 12 Nichtregierungsorganisationen überprüft werden. Dabei geht es zum Beispiel um US-Organisationen wie Freedom House, die sich für Demokratie einsetzen. Außerdem stehen ukrainische und polnische Organisationen auf der Liste. Ein russischer Senator warf den NGOs vor, dass es ihnen nur darum ginge, möglichst viele Menschen auf die Straße zu treiben und letztendlich die russische Regierung zu stürzen. Seit Mai reicht in Russland ein Bescheid des Generalstaatsanwalts, um eine ausländische Organisation als unerwünscht zu erklären und sie zu verbieten. In Afghanistan arbeiten auch in Zukunft nur Männer im obersten Gericht des Landes als Richter. Präsident Ashraf Ghani hatte eigentlich eine Frau für einen der 9 Posten nominiert. Sie wurde heute aber vom afghanischen Parlament abgelehnt. Islamische Konservative waren die ganze Zeit dagegen, dass eine Frau Richterin wird. Früher, während der Herrschaft der Taliban, durften Frauen in Afghanistan überhaupt nicht arbeiten. Seit 2001 versuchen demokratisch gewählte Regierungen, die Gleichberechtigung voranzubringen. Frauen werden aber trotzdem noch benachteiligt, auch weil sich viele Afghanen nicht nach den Gesetzen der Regierung richten wollen, sondern nach ihren eigenen Stammesgesetzen.
Wissensnachrichten.
Tina, ihr habt heute einen Blick zurückgeworfen, einen Blick auf das Heute und einen in die Zukunft. Fangen wir mal mit dem Blick zurück an. Da ging es in den Wissensnachrichten um den Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission, die geguckt hat, wie die WHO mit der Ebola-Epidemie umgegangen ist.
Die Kommission, die hat der Weltgesundheitsorganisation einen Bericht geschrieben und da steht eben drin, das war alles nicht optimal vor einem Jahr. Da sind ganz klar Fehler gemacht worden und die hätten vermieden werden können.
Und gibt es da ganz konkrete Angaben?
Genau, die gibt es. Zum einen wird da die Kommunikation kritisiert, also ganz entscheidende Infos über das Ausmaß der Epidemie, an der bis heute ja 11.000 Menschen gestorben sind, sind da wohl entweder nicht an die entsprechenden Personen weitergeleitet worden oder die haben diese Infos dann, als sie sie bekommen haben, schlicht unterschätzt. Und dann hat man lange geglaubt, man könne das Ganze mit Diplomatie lösen und braucht gar keinen Notfalleinsatz. Dabei haben die NGOs, zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, schon viel früher vor Ebola gewarnt. Da hieß es von der WHO noch, man soll mal bitte keine Panik verbreiten.
Und das war eine Fehleinschätzung.
So sieht's ja aus. Also der Bericht bemängelt dann auch, dass die WHO gar nicht auf einen solchen akuten Notfall vorbereitet ist. Die hat zwar über 8.000 Mitarbeiter, aber für eine weltweit arbeitende Organisation, die vom Impfschutz über Gesundheitsberichte im Prinzip alles Mögliche abdeckt, ist das dann doch wieder nicht viel.
Und gibt es denn jetzt auch Verbesserungsvorschläge?
Genau, die gibt es. Die Autoren schlagen vor, dass ein Notfallfonds eingerichtet wird und dass die WHO eine Art eigene Abteilung bekommt, die nur dafür da ist, in solchen Fällen schnell zu reagieren und die jeweiligen Länder zu unterstützen.
Das ist jetzt ein Vorschlag und hat die WHO auch schon reagiert?
Genau, die hat direkt ein Statement auf ihrer Webseite publiziert und da heißt es, sie wollen sich dieser Vorschläge annehmen und es soll jetzt Reformen geben.
Kommen wir zum Blick auf das Heute. Da haben sich Wissenschaftler ein Tool gebaut, das überprüft, welche Werbung dir von Google angezeigt wird.
Die US-Wissenschaftler der Uni Carnegie Mellon haben ein Tool gebastelt, das so tut, als wäre es ein ganz normaler Internet-User, also so wie du und ich. Aber nicht nur einer, sondern über 17.000 verschiedene Nutzer. Und dann haben sie verglichen, wer bekommt eigentlich wann welche Werbung angezeigt. Ergebnis: Männliche Nutzer bekommen auf jobrelevanten Seiten eher Werbung angezeigt, bei der es um Coachings geht und ein hohes Einkommen versprochen wird. Frauen sehen diese Werbung nicht. Heißt für die Wissenschaftler, auch wenn dem ganzen ja eigentlich ein kühl kalkulierender Algorithmus zugrunde liegt, ist das, was dabei am Ende rauskommt, moralisch schon schwierig. Sie nennen das dann einfach diskriminierend. Nächster Schritt ist jetzt, sich nicht nur Google, sondern auch andere anzuschauen, also Facebook zum Beispiel oder auch Amazon. Da wird nämlich auch ein Unterschied gemacht. Da werden Nutzern Produkte zu unterschiedlichen Preisen angeboten, je nachdem, ob die Seite glaubt, dass du mehr oder weniger Kohle hast als ich.
Und jetzt gucken wir nach vorne in die Zukunft.
Ein Unternehmer aus Italien möchte nämlich gern mit seinem Projekt Nemos Garten Gemüse unter Wasser anbauen.
Also sozusagen Basilikum aus dem Meer.
Ganz genau, damit liegst du sehr richtig. Ist nämlich eigentlich ganz gut da unten. Es gibt dort keine Schädlinge, die Temperaturen ändern sich kaum und die Sonne, die reicht auch dahin.
Aber Sauerstoff fehlt, oder nicht?
Ja, das ist genau das Problem. Jetzt hat der Unternehmer aber Plastikglocken auf den Meeresboden angepflockt. 3 Meter sind die groß und eben mit Luft gefüllt und dadurch bekommen die Pflanzen Sauerstoff und Und durch die Verdunstung sammelt sich auch noch Süßwasser, was sie versorgt. Basilikum gibt es tatsächlich schon. Demnächst soll es noch einen Versuch mit Tomaten, Pilzen und Erdbeeren geben. Das Ganze ist natürlich noch zu teuer, könnte aber langfristig eine Lösung sein, vor allem für Regionen, wo das Süßwasser knapp ist.
Dankeschön, Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Über Deutschland hängen heute Abend viele Wolken. Die Schauer im Nordwesten breiten sich bis heute Nacht auch auf die Mitte aus. Nur im Süden bleibt es klar. Die Temperaturen gehen runter auf 15 bis 8 Grad. Morgen macht der Sommer noch mal Pause. Es ist oft grau mit Regen. Nur der Süden kriegt nachmittags mehr Sonne ab. Da bis 25 Grad, im Norden höchstens 19.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.